Dup da 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 dup da 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 dup da 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 da.
Dominik, wir sind wieder am Start. BSU, Baby. Wie geht's dir?
Mir geht es bestens. Leute, wir wollten die Episode eigentlich ein bisschen früher aufnehmen, aber wir hatten technische Probleme.
Weil nicht wir, ich. Du musst sagen, wie es ist.
Nee.
Ich heb die Hand.
Ich bin ein Teamspieler. Wir hatten einfach technische Probleme. Jetzt kommt diese Episode wieder am Mittwoch, wie normalerweise, raus. Aber weil wir einfach denken, dass es ein bisschen besser für uns ist, früher darüber zu reden. Der Hype vom College Football ist noch da. Und vor allem Maction gibt es auch später im Jahr, wo am Dienstag schon gespielt wird. Da wollen wir auf jeden Fall nichts verpassen. Und deswegen schieben wir ab nächste Woche die Episode auf Dienstag.
Genau, richtig. Nee, also ich war gestern noch in Bielefeld im Homeoffice. Und dann hat irgendwie mein normales Setup, was ich immer habe, aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ich konnte das Mikro nicht connecten. Dann habe ich es geschafft. Wir haben sogar schon angefangen aufzunehmen. Irgendwie 20 Minuten oder so waren das, glaube ich. Und auf einmal bricht einfach die Tonspur ab und es hat wieder disconnected. Ich weiß nicht, warum bis jetzt. Ich habe es dann nochmal alles fixen können. Aber ich weiß immer noch nicht, woran der Fehler wirklich lag. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder in Berlin. Wir sind hier im Bromans Headquarter und nehmen wieder ganz normal zusammen face-to-face auf, was immer sowieso am meisten Spaß macht. Deswegen, wir sind wieder back. Und was auch zurück ist, ist College Football seit 3 Wochen. Wir sind jetzt in der 2. Woche gewesen. Week 2 war jetzt. Dominik, was war in Week 2 bitte los? Zur Halbzeit, ey, wir haben uns viele Textmessages hin und her, Screenshots hier, Links da, ey, wir waren heiß, ey, das war krass. Was ist da alles passiert am Wochenende?
Also gefühlt, die Top-Teams haben sich alle so schwer offensiv getan, da reinzukommen, vielleicht die Gegner ein bisschen nicht so gut eingeschätzt und auf einmal kommt man in die Halbzeit und denkt sich, hey, da könnte jetzt das mehr als die Hälfte aller Top 25 Teams irgendwie ein Upset haben. Penn State lag hinten für eine lange Zeit. Mhm. Und man dachte sich, oh, okay, was geht hier ab? Oregon hat auch krass gebattelt gegen Boise. Ja, das hätte schon fast eine historische Woche sein können. Aber am Ende haben diese Top Teams dann irgendwie einen dreckigen Sieg rausbekommen. Und das ist halt auch manchmal wichtig. Aber erstmals wollen wir ein bisschen über die News reden.
Richtig, kommen wir zu den Top-News der Woche, wie wir es jede Woche machen, damit ihr auch in der Welt des College-Footballs neben den ganzen Spielen alle News habt, die ihr braucht, um up-to-date zu sein. Wir haben die erste News, die wir heute reingeschlichen haben, da hätten wir gestern gar nicht drüber geredet, aber wir haben gestern Abend noch einen Artikel gefunden über die NCAA und was sie anders machen will mit den NIL-Deals, weil bisher ist ja so ein bisschen Wilder West, wir haben schon in ganz vielen Episoden drüber geredet. Aber jetzt hat die NCAA, gibt sie an, angeblich eine Idee, wie sie das alles ein bisschen unter Kontrolle bekommen kann. Und Dominik gibt euch dann mal kurz einen Breakdown, was da jetzt die News sind.
Also wir reden wieder von The Entire House versus NCAA. Es gab da schon ein Agreement zwischen den beiden, wo die NCAA gesagt hat, dass sie rückgängig all die Spieler bis 2016 bezahlt. Aber dafür wollten sie jetzt die Kontrolle haben, die nächsten Entscheidungen mit NIL und alles innerhalb des College-Sports zu regeln. Aber ja, das Gericht ist halt momentan immer noch nicht auf ihrer Seite. Die sagen einfach, nein, ihr habt komplett die Kontrolle verloren. Ihr wisst einfach selber nicht, was ihr machen könnt. Und die NCAA hat jetzt Riesenprobleme, weil sie sagt, dass sie alle NIL-Deals über $600 blocken will, die von Boostern kommen, die dann irgendwie nicht gerecht sind im Sinne von, ja, diesen Pay-for-Play. Du gibst einem Spieler 1 Million, dass er zu deiner Schule kommt oder sowas. Genau. Das wollen die halt verhindern. Es gibt noch keinerlei Updates. Sie sind wirklich im Gericht und reden darüber. Die NCAA hat mittlerweile auch schon zugegeben, ja, wir wollen, dass Schulen ihre Spieler bezahlen können, dass wir auch wirklich unter Salary Cap und so fallen. Das heißt, dass es dann auch irgendwann mal so ein Players Union geben muss und so weiter und so fort. Aber sie wollen halt wirklich die Kontrolle übernehmen, dass die großen Sponsoren wie Nike bei Oregon oder die richtig reichen Booster im Süden nicht einfach die Spieler bezahlen können.
Im Endeffekt ist es so, ja. Im
Endeffekt, über den Cap gehen.
Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt ist es ja aktuell gerade so, dass Booster oder auch Sponsoren wie zum Beispiel Nike bei bei Oregon, dass die ja im Endeffekt indirekt die Spieler bezahlen dafür, dass sie für das College spielen. Und das ist gerade so ein bisschen das, was die NCAA natürlich versucht in den Griff zu bekommen und die Kontrolle wieder zurückzuerlangen, dadurch, dass sie die Büchse der Pandora geöffnet haben. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Das ist aber die Developing Story, die jetzt gerade rausgekommen ist. Da wollten wir euch natürlich updaten, weil wir in den vorherigen Folgen natürlich auch schon mal drüber geredet haben. Deswegen, das ist gerade der Status. Und mal gucken, wie es weitergeht. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir kommen aber zu den weiteren News der Woche. So. Und worüber wir reden müssen, wir reden gleich auch noch ein bisschen über das Spiel. Shedeur Sanders, Colorado Quarterback, wurde natürlich gut weggesknitzt von der Nebraska Defensive Line und ist 6-mal unter die Räder gekommen. 6 Sacks hat er kassiert gegen Nebraska. Und was hat er im Postgame-Interview gesagt, Dominik?
Ja, also...
Das ist auch so für mich immer noch.
Colorado ist irgendwie halt immer in den Headlines. Ja, alle mögen oder hassen Coach Prime. Jeder hat die verschiedenen Meinungen. Aber was Shedeur nach dem Spiel gesagt hat, juckt mich. Also persönlich, es juckt mich einfach als ehemaliger Team-Captain, als Mitspieler und allem. Du kannst nicht als Quarterback dann nach so einem emotionalen Spiel, wo man verloren hat, die Aussage machen. Also es wurde in Frage gestellt mit dem Gameplan und allem drumherum. Und dann fragt Shedeur Sanders halt so sarkastisch zurück, wie oft wurde Dylan Raiola, Quarterback von Nebraska, berührt? Okay, jetzt auf einmal...
Das ist eine rhetorische Frage.
Ja, rhetorische Frage.
Weil, ja, man muss vielleicht kurz sagen, weil er gar nicht gesackt wurde und Shedeur Sanders 6-mal gesackt wurde und Shedeur Sanders jetzt mit dieser Aussage sagen will, ey, wenn meine Offensive Line besser gespielt hätte, hätten wir vielleicht das Spiel nicht verloren und ich hätte auch eine bessere Performance gehabt. Und er hat im Prinzip damit mit dieser Aussage ja direkt seine Offensive Line unter den Bus geworfen. Nur genau. Einmal, dass wir den Kontext haben.
Genau, und das juckt mich einfach, weil es ist das zweite Spiel und auf einmal, ja, die Offensive Line hat nicht gut gespielt, aber nicht alle Sacks waren deren ihre Schuld. Ja, ein paar Mal Pressure kreiert bekommen, das ist normal. Ein paar Mal war Shedeur zu spät mit seinen Würfen, hält den Ball länger, versucht was zu tun und wird dann gesackt. Das ist dann nicht die Schuld von der Offensive Line. Das ist ein Team-Ding. Und als Quarterback kannst du deine Offensive Line nicht unter den Bus so werfen, weil was sagen die? Jetzt gehen sie auf irgendwelcher Internetseite oder Instagram, was auch immer, und die sehen, ah ja, Quarterback, den ich beschützen soll, sagt einfach, ich bin schlecht. Warum soll ich den nächsten Spiel beschützen? Und die Teamchemie nimmst du dann halt einfach auseinander und ich hasse sowas, vor allem so früh in der Saison. Du bist 1-1, du hast kein In-Conference-Spiel verloren. Du kannst die Conference-Champion noch gewinnen, theoretisch, also mathematisch auf jeden Fall. Aber das ist einfach Cancer im Locker-Room. Das kannst du einfach nicht machen.
Das ist Locker-Room-Cancer. Und ich habe dich gestern auch in der Folge, die wir dann abbrechen mussten, auch schon gefragt, aber ich frage dich nochmal, weil die Frage finde ich auf jeden Fall berechtigt. Denkst du, weil Coach Prime hat ja schon darüber geredet, Travis Hunter, Shedeur Sanders auch, sollten nach seiner Meinung nach nächstes Jahr Top-4-Picks im NFL-Draft sein oder werden? Denkst du, dass NFL-Teams dann auf sowas auch dann gucken, nicht nur on the field, sondern auf sowas off the field in Postgame-Interviews, wo die sich sagen, ey shit, der spielt vielleicht gut, wenn er irgendwie nicht unbedingt Druck bekommt, liefert dann ab, aber wenn du Postgame solche Aussagen triffst, ist das ein Spieler, den wir charakterlich haben wollen in unserem Team?
Genau, das ist eine Frage, die NFL-Teams sich immer stellen, also sie wollen ja den perfekten Fit in sich drin haben. Das wird dann in diesen Draft-Interviews gemacht, wo wirklich die schlechtesten Fragen, also im Sinne nicht von die Frage ist schlecht, sondern einfach unangenehm.
Die unangenehmsten Fragen, ja.
Werden dir gestellt. Also zum Beispiel einer meiner Kumpel wurde gefragt, ja, wie verhältst du dich als Kicker mit dem Druck, obwohl du weißt, dass dein Vater gestorben ist vor 10 Jahren durch bla bla bla, weil er im Militär geschossen wurde. Also das war eine Frage, die meinem Kumpel gestellt wurde. Es ist so unangenehm und diese NFL-Scouts werden ihn natürlich fragen, hey, warum bist du manchmal so ein Cancer im Locker-Room, kannst du selber nicht die Blame akzeptieren, du bist ein Leader, warum machst du so eine Aussage? Das werden die Fragen, die gestellt werden. Muss es unbedingt sein, dass sein Draftstock sich so verschlechtert? Nein, weil wenn er gut spielt und all die Fähigkeiten zeigt, dann ist Teams das egal und die denken sich, okay, so ein Attitude kannst du auch ändern. Aber
es wird auf jeden Fall ein Thema sein.
Es wird ein Thema sein, es wird unangenehm und ich hoffe einfach, dass Shedeur jetzt mal sagen kann, ich kann in den Spiegel schauen, ich habe eine dumme Aussage gemacht, hat sich bestimmt schon entschuldigt, weil am Ende des Tages kannst du die Offensive Line, die dich beschützen soll, nicht so unter den Bus werfen. Und er hat selber einen Pick 6 geworfen, den er selber normalerweise nicht schmeißen darf. Muss halt einfach die Verantwortung mal nehmen. Das ist halt die Growth und die Leadership, die man haben will. Und dann, es gab auch eine Szene, die sehr negativ rübergekommen ist. Es war so 2 Minuten auf der Uhr noch, also 2-Minute-Warning. Und Shedeur Sanders verlässt das Feld. Also wird mit seinen Security Guards schon vom Feld verlassen.
Habe ich auch gesehen.
Ich will dazu nur sagen, dass es war ein Auswärtsspiel gegen Nebraska, ein Rivalspiel. Du weißt, dass die jetzt das Field rushen. Das heißt, die Schüler springen dann über die Bande und so auf das Feld und rushen das Field. Es ist eher als Beschützung gewesen, weil jeder weiß, da kommt irgendein Typ, könnte ihn vielleicht in die Fresse hauen, könnte vielleicht irgendwas Dummes machen. Du willst ihn auch irgendwie beschützen. Also ich habe das nicht als Negatives gesehen, wo er sein Team in Stich gelassen hat, sondern ja, er ist der größte Name, wie kann man ihn beschützen? Das ist das Gleiche wie zum Beispiel Tom Brady.
Ja, kann auf jeden Fall auch ein Faktor gewesen sein. Was ich auch noch kurz ansprechen will, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, zum nächsten News-Segment, zum nächsten News-Thema, fand ich der Flex von der Uhr, ey, da müssen wir kurz drüber reden, weil Shedeur Sanders hat das ja, letztes Jahr war es ja auch schon, Ende letzten Jahres. Ich glaube, ich weiß nicht, hat das in Woche 1 auch gemacht? Ich habe es nicht gesehen.
Ja, er hat es jede Woche gemacht.
Ja, auf jeden Fall hat er seinen so Signature-Move, dass er so seine Rolex ist, oder? Ich weiß gar nicht, was das für eine...
Patek Philippe, Rolex...
Ja, ich habe es einfach mit einer Rolex gesehen, ja. Er hat bestimmt auch ein paar andere Uhren, wo er die so flext und hochhält. Und jetzt in dem Spiel natürlich, er hat verloren. Was machen die ganzen Spieler im gegnerischen Team? Erstmal schön die Hand hochhalten und auch die Uhr flexen. Ey, das ist geil.
Es ist Trash-Talk, das gehört zum Spiel.
Aber das Ding ist, du beißt dich so angreifbar in dem Moment, wenn du das selbst machst und dann verlierst du ein Spiel. Und das ist doch klar, dass alle dann kommen und das einfach nachmachen und sagen, ey, hier, guck auf meine Uhr.
Aber die Atmosphäre in Nebraska war unglaublich. Und ist Nebraska back, ist die Frage? Weil
wir reden gleich noch. Wir reden gleich noch über die updated AP 2024 Polls, die natürlich jetzt rausgekommen sind für die nächsten paar Wochen. Reden wir ganz am Ende noch drüber. Und Nebraska, könnt ihr euch freuen, dass auf jeden Fall rankt. Also mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber bisher sieht Nebraska auf jeden Fall stabil aus. Und Patrick Mahomes 2.0 macht auch seinen Job. Also
Dylan Raiola schaut auch nice aus. Coach Rhule sehr motivierend mit seinem Team. Also Nebraska, die Cornhuskers, die haben jetzt halt wieder ein bisschen Euphorie in dem Staat Nebraska. Aber wir kommen zu einem 5-Sterne-Recruit. Und vor dem wir über den 5-Sterne-Recruit, muss ich mich bei euch bedanken, weil ihr die 5-Sterne-BSU-Schüler seid mit den ganzen Bewertungen.
Damn. Hey.
Und wir bedanken uns immer. Wir haben über 1100 Bewertungen. Ihr seid die allerbesten. Ich bin nur dankbar dafür. Also ihr seid 5 Sterne auf jeden Fall und es macht Spaß. Aber jetzt kommen wir zu diesem 2027 Wide Receiver bei Oklahoma.
Sehr Name.
Er hat dort auch seinen Visit gehabt und für mich ist das wahrscheinlich eine All-Generation-Name-Team-Kandidat. Er heißt Booby Feaster.
Das ist absurd. Ich habe das erste Mal, als ich seinen Namen gelesen habe, dachte ich, er heißt Bobby, nicht Booby. Weißt du, was ich meine? Ich dachte, wegen B-O-B-B-I, dachte ich erst. Und dann lese ich nochmal und der heißt wirklich einfach Booby mit Vornamen.
Booby Feaster.
Also wir haben ja schon über so All-Name-Team geredet mit, wir haben ja also Mobility und was weiß ich nicht alles. Wir hatten ja 1000 Namen schon in diesem Podcast. Wir hatten ja die eine Folge. Aber der wird bei mir auch ganz weit oben gelandet. Booby Feaster.
Brustesser.
Ja, so ist das für ein Name. Und dann da auch wieder die Frage, du weißt doch, wie du mit Nachnamen heißt. Warum? Und auch generell Booby ist sowieso ein absurder Name. Aber du heißt eh schon Feaster mit Nachnamen. Und dann kommst du raus und sagst, ey, ich habe eine richtig gute Idee. Booby. Halt doch auf. Das kannst du keinem verkaufen.
Es gibt manche Namen, wo man einfach nur den Kopf kratzen muss, weil das macht keinen Sinn. Es gibt einen, er geht jetzt bei Nicholas, okay? Es ist der legendäre Basketball-Coach Steve Kerr, sein Sohn. Sein Sohn Nicholas ist jetzt auch Head Coach von San Francisco University oder sowas für Basketball.
Okay.
Steve Kerr war im Locker-Room, in Basketball, er kennt seine ganzen Teammates und alles. K-E-R-R ist sein letzter Name. Er nennt seinen Sohn Nicholas, aber abgekürzt Nick. Ich sag den Namen nicht. Du weißt, was ich jetzt meine.
Ah, ich glaube, alle wissen, was du meinst.
Alter, wie kannst du so einen Namen dann machen? Das musst du doch bedenken, oder?
Das ist manchmal. Ähnlich. Aber ey, wir müssen auch noch zu einem anderen Kollegen kommen, der bei Oklahoma auch am Start ist.
Der ist bei Louisiana Monroe jetzt der Quarterback. Ich hoffe, dass er irgendwann mal transfert, weil
General. Nein, stimmt, so war die Story, da haben wir drüber geredet. Genau. Ich hab's vertauscht gerade. Aber trotzdem, es wäre brutal.
General Booty Touchdown Pass zu Booby Feaster. Wir haben den Booty und Booty die Boobies. Das ist die Combo, Mann. Das ist die beste Combo.
Das schreit einfach College Football. Das ist so absurd. Alright, wir haben eine News noch, bevor wir zu den Top-Performern von Woche 2 kommen. Dominik, was ist mit Cam Rising, dem Utah Quarterback, passiert?
Also, kurz gesehen, er war im Rollout, war ein bisschen Scramble Drill, wollte den Ball da noch wegschmeißen, hat es dann geschafft, einfach den Ball loszulassen und wurde dann halt wirklich getackelt und geschubst in diese Gatorade-Bank. Und direkt danach hat man schon gesehen, wie er seine Hand gegriffen hat. Und man hat gesehen, da ist irgendwas falsch. Und er wurde dann ausgewechselt, hat dann nicht mehr gespielt. Und er ist eigentlich einer der Top-Quarterbacks im College Football, hat aber letzte Saison, die ganze Saison mit einer Verletzung verpasst, hat sich doch dann auch schon mehrere Male verletzt. Er ist in seinem 7. College-Jahr und ich glaube nicht, dass er nochmal ein Jahr obendrauf kriegt, wenn er sich wirklich wieder verletzt. Aber er ist dann mit Handverletzung raus und Cam Rising, wenn er Utah fehlen würde, dann ich glaube, ist die Playoff-Chance für die fast begraben. Also er ist so ein großer Unterschied für dieses Squad. Seitdem er dort startet, hatte einen Rekord von 20-5 und 2 Pac-12 Championships. Also der Typ ist ein Sieger. Wenn er auf dem Platz ist, ist er ein Sieger. Und ich weiß, es ist eine Rivalschule. Utah State spielt jetzt gegen Utah dieses Wochenende oben in Logan. Aber es wäre halt einfach verdammt schade für den ganzen Sport mit College Football, wenn Cam Rising nicht spielt, weil er bringt sein Team einfach auf das nächste Niveau von College Football Team oder College Football Playoff Team. Ohne ihn, gutes Team, gute Defense, offensiv werden sie ein Spiel verlieren, weil sie nicht so viele Punkte machen. Ja, das ist halt schade und da wünsche ich jetzt wirklich, dass er gesund ist, dass es mit der Hand vielleicht ein bisschen so verstaucht ist, dass er 1-2 Wochen wieder vielleicht draußen ist, wo er sich ein bisschen erholen kann und dann wieder reinkommt, aber das wäre wirklich verdammt schade, wenn er in diesem Spiel oder in dieser Saison nicht mehr verfügbar wäre.
Ja, auf jeden Fall bin ich vollkommen bei dir. Wir haben jetzt eben schon so ein bisschen die Spiele von Woche 2 angesprochen. Wir kommen jetzt zu unseren Top-Performern. Wir haben ein paar rausgeschrieben, die besonders rausgestochen sind mit ihrer Performance in Woche 2. Ein paar Spiele haben wir letzte Woche schon angesprochen, weil die da auch schon unter den Top-Performern waren, aber manche können einfach nicht aufhören, Top-Performer zu sein. Wie unser erster Junge hier auf der Liste, Boise State Running Back Ashton Jeanty. Was hat er wieder gemacht gegen Oregon? Wir haben letzte Woche schon gesagt, er könnte der Grund sein, warum Boise State ein Upset gegen Oregon schafft. Und er war fast der Grund, warum passiert ist. 25 Carries, 192 Yards, 3 Touchdowns, insgesamt 200 Total Yards. Und nach 2 Spielen, zieht euch bitte diese Statline rein, nach 2 Spielen 459 Rushing Yards, 9 Touchdowns. Nach 2 Spielen. Der Junge hat 4,5 Touchdowns pro Spiel und über 200 Yards pro Spiel. Das ist eine absurde Statline innerhalb von 2 Spielen.
Also
manche haben sowas nicht in der Saison.
9 Touchdowns ist für viele Career High.
Also ich meine, das ist absurd, absurd.
Mann, ich habe einfach Bock, ihn zuzuschauen. Also er ist so ein geiler Running Back.
Ja,
die Offensive Line kreiert Lücken, aber wie der manchmal durch diesen Kontakt erst durchläuft, genau Line of Scrimmage wird er von einem Linebacker getroffen. Er sagt, nein, geh weg. Rennt durch und dann holt er sich 60 Yards und einen Touchdown. Also ich habe jetzt keinen Bock, wenn ich dann Utah State später in der Saison sehe, gegen Boise State und er für 450 Yards klatsch, und 7 klatsch, Touchdowns
klatsch,
rennt.
Klatsch, klatsch.
Ich habe darauf überhaupt
das
keinen
die,
Bock.
Das sind die Klatsche der Woche, ey. Vielleicht.
Okay. Ja, aber momentan muss er eigentlich der Heisman Favorite sein. Also
ja, mit der Performance, stell mal vor, er würde so weitermachen. Also wahrscheinlich wird es nicht passieren, dass er im Durchschnitt bei 200 Yards und 4,5 Touchdowns pro einzelnen Spiel bleibt. Aber stell dir vor, er würde es machen.
Da glaub, muss
dann
er
der alle, also dann ist es gar keine Frage, aber selbst wenn du das halbieren würdest, dann hätte jedes Spiel 100 Yards und 2 Rushing Touchdowns.
Ja, das
ist ja schon absurd.
Muss man, also er ist der beste Running Back im College Football auf jeden Fall. Und
keine Worte.
Wenn man nach 2 Wochen jetzt schon überreagieren kann, die zwei Heisman-Favorites, die ich wirklich gerade sehe, sind Ashton Jeanty und Quinn Ewers. Quinn Ewers, also wir kommen noch später zum Spiel mit Texas gegen Michigan. Aber das sind für mich gerade die zwei, die sich in den ersten zwei Wochen auf dieses nächste Level schon gemacht haben.
Sind heiß einfach.
Spielen einfach geil. Spielen einfach richtig geil.
Ja. Kommen wir zum nächsten Top-Performer, auch ein Running Back, Cameron Scadabow, Arizona State. Dominic, take it away.
Ja, Scadabow, er ist schon länger bei Arizona State. Er ist da ein Captain, Hoffnungsträger und alles. Und er hatte 33 Carries für 262 Yards in ihrem Sieg gegen Mississippi State. Und er hat keinen einzigen Touchdown gemacht. Bruder, wenn ich 33 Mal den Ball carry und dann auf der 2-Yard-Line sehe, wie da ein Quarterback-Draw mit einem Freshman genommen wird, dass er zweimal reinrennt. Ey, Teamplayer auf jeden Fall für Scadabow. Also damit hat er Mississippi State, die SEC, auseinandergelegt. Die ehemalige Pac-12, die Western Conference. Die sind alle gut gegen SEC-Teams gerade. Also Arizona State gewinnt gegen Mississippi State, USC letzte Woche gegen LSU. Die Westküste schaut ein bisschen gut aus. Und er fand es ein bisschen disrespectful, dass Mississippi State immer mit einer Three-Man-Front, also Three Defensive Linemen, gespielt hat. Weil am Ende des Tages hast du 5 Offensive Linemen. Wenn die wirklich nur 3 schicken wollen, sagen sie, okay, ihr könnt uns nicht mit Pass schlagen, ihr müsst halt durchrennen. Und Scadabow hat die Einladung einfach genommen und jedes Mal einen geilen Rush gemacht. Ja. Also,
er hat es einfach ausgenutzt.
Er hat es ausgenutzt und er spielt jetzt am Donnerstag schon wieder, also nach 33 Carries gegen eine SEC-Mannschaft und dann eine kurze Woche auf Donnerstag.
Ganz viel Eisbad.
Ey, Eisbad, Erholung, Massage, tu alles, was du brauchst. Also diese Short Weeks sind auch sehr interessant, weil auf einmal die Regeln, die es normalerweise gibt, wo du einen Tag Pause haben musst, giltet nicht mehr. Das heißt, du spielst am Samstag und dann wieder am Donnerstag. Okay, cool, du hast Sonntag Training, du hast Montag Training. Dienstag ist schon Walkthrough-Day, Mittwoch auch ein bisschen Erholung und dann Donnerstag spielst du wieder volle Pulle. Also die kurzen Wochen sind normalerweise ultra schwierig für den Spieler. Aber dafür die Partys danach.
Ja, du hast halt Zeit. Danach hast du wieder mehr Zeit. Aber du musst doch überlegen, für einen Running Back ist es natürlich nochmal extra schwierig, weil er hat halt nicht nur 33 Carries gehabt, sondern in dem Moment wurde er auch 33 Mal gehittet.
Ja.
Ey. Und das ist halt das, was dann auf jeden Fall so ein bisschen, wo man immer, im NFL-Draft hört man ja noch immer Wear and Tear. Weißt du, das ist so ein bisschen, wie viel wurdest du schon benutzt? Und das ist bei 33 Carries auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Aber wer noch ein bisschen frischer unterwegs ist, ist der Freshman Quarterback von Florida. Ja doch, ey, Überleitung mal gut, oder? Ey, komm, den musst du mir geben. Der war gut. Der war Quarterback gut. DJ Lagway. Freshman Quarterback, 5-Star, auch reingekommen. 18-25, 456 Yards, 3 Touchdowns. Ey, Florida ist am Start.
Ja, also
sie haben ihn gefunden, glaube ich.
Sie haben gegen Samford gespielt und Graham Mertz, der Starting Quarterback von Anfang der Saison, der auch ein bisschen Hype hatte. Er war immer noch mit Concussion, also Gehirnerschütterung, ein bisschen unterwegs. Da haben sie ihn einfach beschützen wollen. Vor allem gegen ein kleineres Team wie Samford. Und DJ Lagway hat richtig nice ausgeschaut. Also wenn man wirklich die Augen ganz knapp aneinander hält und kaum sehen kann, dann ähnelt es schon ein bisschen an Anthony Richardson, weil der Typ hatte unglaublich gute tiefe Würfe gehabt, wo man denkt, oh, jetzt auf einmal ist ein Deep Threat da, den Florida letzte Woche nicht hatte gegen Miami. Und hey, Freshman Quarterback, er war 5-Sterne-Recruit. Wenn du auf einmal zeigst, dass du so einen hast, dann kann die Recruiting-Class besser werden. Und ich glaube, das ist genau, was Head Coach Billy Napier braucht, dass er wenigstens Recruit reinbekommen kann. Ich denke auch, dass DJ die beste Chance an Florida gibt, Spiele zu gewinnen, weil er einfach dynamischer ist als Graham Mertz. Es ist kein Diss gegen Graham. Ich glaube einfach, DJ ist die bessere Option als Quarterback. Und wenn Billy Napier wirklich seinen Coaching-Job retten will, dann muss er jetzt mit dem Freshman gehen. Also ich glaube, das muss er jetzt einfach tun.
ich wollte gerade sagen, da haben die auf jeden Fall jemanden gefunden, der das Ruder vielleicht rumreißen kann und bisher in dem Spiel absolut abgeliefert hat. Kommen wir noch zu drei weiteren Quarterbacks, bevor wir noch zu einem Edge-Rusher kommen und dann zu einem Wide-Receiver. Den Wide-Receiver kennt ihr schon, da haben wir schon drüber geredet. Kurzer Sneak Peek. Quarterbacks, einmal vielleicht im Schnelldurchlauf, weil wir haben sehr viel Top-Performer diese Woche, weil es auch sehr viele gab, die abgeliefert haben. Aber den machen wir noch kurz ein bisschen länger. Kyle McCord, Syracuse. Holy shit, der hat ein nice Spiel gehabt. Und der hat auch gerade, habe ich heute Morgen erst gelesen, die meisten Passing-Touchdowns momentan in College Football. Absurd. Dominik, was war da los bei ihm?
Ja, also er war Ohio States Quarterback letzte Saison und sie haben ihn wirklich gecuttet. Also Ohio State hat dann wirklich es so gesagt, dass er der Grund war, warum die nicht in die College Football Playoffs gekommen sind, warum die einfach, ja, hey, wir lieben dich zwar, aber du hast keinen Starting-Job, wir holen uns einen für nächste Saison rein. Und Kyle McCord ist dann rüber nach Syracuse getransfert, also das ist dann sehr nördlich in New York, arschkalt, die haben wenigstens einen Dom, wo sie spielen, und dreht da durch. 8 Touchdowns, eine Interception nach 2 Spielen, 381 Yards, jetzt Georgia Tech geschlagen, ein Ranked Georgia Tech im Upset geschlagen, und er ist ein bisschen auf einer Revenge-Tour, also ich feiere ihn gerade. Hey, Kyle McCord, mach geil. So weiter, weil die haben dich abgeschrieben und du sagst, ich schreibe einfach nicht zurück.
Ey,
also
er hat den Geno Smith rausgepackt.
Kyle McCord, nice, ich werde mir ihn weiterhin anschauen, weil Syracuse schaut auch ein bisschen nice aus. Und die anderen zwei Quarterbacks, die sehr gut gespielt haben, Cade Klubnik von Clemson gegen Appalachian State, 5 Touchdowns geworfen, und dann LSU Garrett Nussmeier.
Der muss auch irgendwie eine deutsche Oma, Opa oder so haben.
Nussmeier, muss man. Hatte 6 Touchdowns geworfen für LSU. Die beiden hatten leichtere Matchups, aber trotzdem beeindruckend. Sehr hohe Completion Percentage, keine Fehler gemacht. Einfach dominant, wie man es eigentlich erwartet hat von den beiden Quarterbacks. Aber jetzt kommen wir mal wieder zur 2027 Draft-Klasse. Leute, wir reden von Typen, die 17 und 18 Jahre jung sind.
Also das muss man nochmal sagen.
Das ist sowas von unnormal. Wenn du mal einen Freshman hast, der spielt, also ein True Freshman, der direkt von der Highschool, sagen wir mal, du bist in der 12. Klasse fertig.
Ist schon selten.
Und jetzt kommst du in College Football, wo die Stufe nochmal sowas von größer ist und alle um dich herum sind nochmal besser. Wenn du normalerweise reinkommst und als True Freshman spielst, dann kriegst du ein paar Spielzüge, du hast vielleicht ein paar gute Plays und das war's dann. Also du bist nicht normalerweise dieser überdominante Spieler. Aber was wir jetzt schon sehen von dieser Freshman-Klasse mit Ryan Williams bei Alabama, der hat auch wieder einen Touchdown gemacht, einen entscheidenden Touchdown am Ende gegen USF. Der ist 17 Jahre alt. Und offensiv, wenn es eine Positionsgruppe gibt, die normalerweise es möglich macht, ist es ein Wide Receiver. Weil die ein bisschen flinker sind, die werden ein bisschen beschützt und so weiter. Ich habe noch nie einen Freshman Edge, also Outside Linebacker, Defensive End, so dominant gesehen. Im ersten Spiel gegen Old Dominion war er schon überkrass. Ah ja, ist Old Dominion.
Ich wollte gerade sagen, da war noch so ein bisschen so dieses große Fragezeichen dran, ja.
Jetzt spielt er gegen Kentucky und er wird getriple-teamed. Also 3 Leute gehen auf ihn drauf.
Warte, wie alt ist er? Ach, warte, ich google mal kurz.
Ja, er ist 18.
Ist er 18? Okay, warte, ich google nochmal, Double-Check.
Dylan Stewart von South Carolina. Er wird getriple-teamed, kommt durch, holt sich trotzdem fast noch einen Sack, also kriegt trotzdem QB-Pressure, hatte wieder einen Forced Fumble, wieder einen Sack. Wie schnell der an all den Offensive Linemen vorbeikommt. Alter Schwede, Bruder. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, wie gut der ausschauen kann, wenn er die Technik nochmal perfektioniert, wenn er jetzt einfach ein paar Jahre unter seinem Körper noch hat und sich weiter ausbildet. Der Typ ist 6'6", das sind 2,3 Meter.
Ich würde sagen, der ist 6'6", 248 Pfund, das sind 115
oder so?
115 Kilo. Und dann, ich wollte gerade nochmal gucken, 2005 war Jahrgang. Man fühlt sich so alt, ich bin 98 Jahrgang, aber wenn ich so jemanden sehe, der im College Football dominiert und der ist 2005 Jahrgang, 7 Jahre jünger als ich, ich denke mir nur, holy shit. Aber der wird, by the way, in 3 Tagen 19.
Ah, okay, 14.9.
Ja, 14.9 hat er Geburtstag, also in 3 Tagen ist er 19, aber trotzdem crazy. Oh, crazy, Mann, crazy, crazy. Der Typ ist am Abliefern.
Also South Carolina wegen ihm defensiv. Also, ich hab ein paar Kumpel, die bei South Carolina gezockt haben. Und die haben gesagt, Bruder, wir haben gedacht, diese Saison wird richtig schlecht für uns. Spencer Rattler weg, wir haben Xavier Leggett verloren, offensiv werden wir nicht gut sein, defensiv keine Ahnung. Auf einmal schreiben die mir alle und sagen, holy shit, wir haben College Game Day diese Woche. Wir haben eine richtig gute Defense, offensiv auch, aber dieser Dylan Stewart, wenn es wirklich passieren täte und er weiter so spielt, Woche für Woche, da muss man ihn auch vielleicht in die Heisman packen. Also ich weiß, das ist eine krasse Aussage. Als Freshman
Ed?
Aber wenn du so gut spielst, wie er gerade tust, du Bruder, du wirst getrippelteamt. Du kriegst das Aaron Donald-Treatment in deinem zweiten Spiel.
Ihr müsst euch nochmal überlegen. Ne? Das sind halt wirklich 17, 18-Jährige, die da reinkommen, die auf vielen Strecken bisher dominiert haben. Da gibt es einige Spieler, die wir dann nennen können, die halt wirklich gegen manche Spiele, die durch Corona und so weiter und so fort 24, 25 sind, die am College sind, so, wo du dir überlegen musst, ist einfach 7 Jahre älter, was 7 Jahre von 18 oder 25 mit deinem Körper macht, von Fitness, von allen möglichen Erfahrungen, was da für ein großes Gap zwischen ist. Und der Typ kommt raus und hat so viel, der hat ja schon so viel Augen auf sich gezogen, dass sie ihn triple teamen. Das musst du dir mal auch überlegen. Also das ist schon auf jeden Fall ein krasser Typ. Kommen wir aber zu dem Cousin von Geno Smith.
Ja, das habe ich auch gerade erst rausgefunden.
Ja, du hast es mir geschickt und ich war nur so, hä? Du hast es mir gestern Abend, glaube ich, geschickt. Ja. Ne? Und ich war nur so, hä? Never. Ich habe erstmal noch gegoogelt, weil ich nicht geglaubt habe, dass es so ist. Und es ist wirklich so, dass Jeremiah Smith, der Wide Receiver, wo wir auch schon oft drüber geredet haben in diesem Podcast, von Ohio State, der Cousin von dem Seattle Seahawks Quarterback Geno Smith ist.
Ja, das ist so
random. Also, wir dachten beide Smith, okay, so wie Müller. Es ist so als 1000 verschiedene Leute, die so heißen. Aber er ist einfach wirklich der Cousin von Geno Smith. Aber hast du auch gesehen, by the way, die Athletik liegt in der Familie. Hast du gesehen, Seahawks, er war der schnellste Spieler auf dem Feld. Broncos at Seahawks.
Yep.
Generell von allen mit seinem, ich glaube, 30 Jahre Rushing Touchdown oder so.
Über 30, ich glaube, es waren 34.
Ja, aber er war so der schnellste Spieler im gesamten Spiel. Ja, das habe ich auch nicht erwartet, ey. Geno hat auch Wheels.
Geno got Wheels. Das hat er bei West Virginia auch schon gezeigt. Aber Jeremiah Smith, Verwandtschaft, hätte ich nie gedacht. Da muss mir auch erstmal den Kopf kratzen und denken, oh, das ist geil. Mhm. Aber wieder mit 5 Catches, 119 Yards und ein Tutty. Und sein Touchdown, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, ich packe den auch nochmal in meine Story, weil der Typ fängt einfach eine Quickslant, hat 6 Verteidiger um sich rum und läuft einfach schneller wie alle anderen.
Lass mir doch aus den Screenshot geschickt, aber das habe ich auch noch vorher gesehen. Das waren, glaube ich, in dem Moment 5 Defender noch um ihn rum, aber unmittelbar um ihn rum. Ich glaube, im Umkreis von 2 Metern oder so. Und der läuft einfach allen 5 Defendern komplett weg und macht einen Touchdown. Keine Chance, ihn zu verteidigen. Also absurd. Und wir müssen auch noch kurz darüber reden, was Geno Smith über ihn gesagt hat. Er hat auch gesagt, ich habe schon genug gesehen und wenn er genauso weitermacht, dann wird er der beste Receiver of all time.
Ja, also das ist eine Aussage.
Hat er gesagt, ey. Und das heißt schon was.
Das Ding ist, er wird leider 4 Jahre im College nicht spielen. Bruder, der geht nach dem 3. Jahr in die NFL. Der wird 100%. Top 5 Pick. Also da muss man nicht mal drüber streiten oder irgendwas. Aber wenn er in 3 Jahren jetzt bei Ohio State jedes Jahr so durchdrehen kann, also der könnte 1400, 1500 Receiving Yards in seinem Freshman-Jahr haben und dann wird er besser. Der könnte im College auf jeden Fall einer der besten aller Zeiten sein und darauf freue ich mich, ihn weiter zu verfolgen, weil, Mann, oh Mann, ich war mir noch nie sicher, dass ein Spieler so reinstarten kann in seine Karriere wie bei Jeremiah Smith. Hat er jetzt getan und jetzt jede Woche, egal wo ich bin, ich checke auf ESPN, Scorebox oder schaue es mir selber an, was macht Jeremiah gerade?
Ja. Also Leute, das waren die Top-Performer von Woche 2. Waren dieses Mal einige, aber es haben auch einfach einige abgeliefert. Lasst uns aber gerne mal Feedback bewerben. Wenn ihr noch wen habt, der abgeliefert hat, worüber wir nicht geredet haben, schreibt uns gerne. Aber jetzt kommen wir zu einem Segment Halftime. Und ich bin dran, Dominik Fragen zu stellen. Wir machen sozusagen einen kurzen Break in der Theorie, quatschen einfach so ein bisschen über private Dinge oder auch Fragen generell aus dem College oder College-Leben, College-Football. Und ich habe direkt die erste Frage an dich. Wir haben über Top Performer geredet, aber was war dein bestes Spiel bei Utah State?
Also mein bestes Spiel war im ersten Heimspiel in 2018. Wir haben gegen New Mexico State gespielt. Ich hatte 6 PATs und 6 Field Goals.
Damn!
Ich hatte 24 Punkte überhaupt, was jetzt auch immer noch ausgeglichen mit dem NCAA-Rekord ist für meisten Punkte von einem Kicker. Ich hatte 3 51-Yard-Field Goals. Das war auch ein NCAA-Rekord. Es war der Schulrekord für Punkte in dem Spiel, alles. Also gefühlt war das eine Nacht, wo, ja, hey, ich konnte den Ball nicht daneben schießen, auch wenn ich es gewusst versucht hätte. Also ich habe mich im Warm-up schon geil gefühlt, ich habe mich im Spiel gut gefühlt, bin einfach immer reingegangen und ja, habe einfach alle meine Dinger versenkt. Und es gab dann auch einen Moment, also er war momentan unser Four-String-Quarterback zu diesem Zeitpunkt. Er hat den Ball bekommen nach einem Fumble von den Gegnern, ich glaube an der 11-Yard-Line oder so. Ich hatte meine 6-Field-Goal schon, aber dann denkt man sich, okay, auch mit dem PAT, dann habe ich den Rekord. Also geil, Jumbotron hat schon announced, dass ich den Rekord habe und alles. Und dann kriegt er den Ball an der 11-Yard-Line. Ich denke mir, oh shit, jetzt kommt vielleicht der 7. Field Goal, das wäre krass. Und dann gehe ich rüber in das Kicking-Netz und ich wärme mich halt normal auf, wie meine Routine es ist. Mhm. Und unser Athletic Director kommt zu mir rüber und sagt, Bruder, warum musst du dich aufwärmen? Du hast doch schon genug gekickt. Die Kamera geht auf mich, die denken sich, hä, was macht der hier? Warum wärmt er sich auf? Und dann First und Second Down passieren. Ich bin beim Aufwärmen, denke mir, okay, geil, jetzt kann ich nochmal kicken, wird ein Chipshot, easy. Und dann Andrew Peasley versucht dann so einen Swim-Move zu machen mit dem Ball in seiner Hand, also er ist Quarterback, Ball in der linken, will ihn halt über den Kopf von dem Verteidiger machen, fumbelt ihn dann und er sagt nichts zu unserem Coach, er sagt nichts zu niemandem, geht direkt auf mich zu und sagt, man, I'm so sorry, bro. I'm so sorry.
Er wusste genau,
was es war. Ich habe gesagt, kein Ding, Bruder. Und dann hat er gesagt, ja, ich schenke dir mal ein Bier aus oder so.
Stark, das ist eine gute Story. Zweite Frage, die ich an dich habe. Wir haben über viele Top-Performer geredet. Wir reden ja generell über Spieler und die ganzen Spiele und so weiter. Aber darauf bezogen, was ist aktuell dein Lieblingsspieler im College-Football?
Also ich mag Jeremiah Smith einfach. Also der Typ von Ohio State.
Ich wusste das. Ich hätte es vorher predikten müssen, dass du das sagst.
Mann, also in zwei Spielen hat er sich schon bewiesen als Lieblingsspieler von mir. Der kann einfach ein bisschen von allem. Der Typ ist richtig gut. Der zeigt alle Fähigkeiten. Er wird Woche für Woche besser. Er wird weiterhin einfach nur wachsen im Sinne von Selbstvertrauen, Big Playability und so weiter. Aber es ist momentan schwierig, weil Travis Hunter gefällt mir auch sehr. Und
ja. Travis Hunter auch nice. Aber ich finde, ich finde Colorado zu shiny irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also ich finde es irgendwie so zu einfach, das zu sagen, aber gleichzeitig auch so, ich finde Travis Hunter sympathisch, aber zum Beispiel Shadow Sanders ist mir einfach gar nicht sympathisch. Ist einfach, wie es ist, so mit seiner Art, wie er generell ist. So, aber nee, ich gehe auf jeden Fall mit Jeremiah Smith, ist auf jeden Fall einer. Ich finde aber auch, es gibt halt viele. Ich finde es im College-Football echt schwierig. Deswegen, ich bin bei dir. Aber es gibt echt so viele College-Spieler, wo man sagt, okay, ey, ich finde den nice. Aber momentan, den ich am meisten entertaining finde, wo ich sage, ich will einschalten und dieses Spiel gucken, weil er spielt, Ashton Jeanty.
Ja.
Das weil er einfach freaking entertaining ist. Er kriegt einfach den Ball und du weißt, irgendwas Geiles passiert gleich. Und du bist einfach entertained. So. Ja. Deswegen, also das wäre meine Antwort, wenn ich jetzt eine andere nehmen müsste als Jeremiah Smith. Aber ist auf jeden Fall nice. Was ich aber gerade drüber nachgedacht habe, by the way, wir brauchen so eine Art Jingle für Halftime-Anfang und Halftime-Ende.
Ja, da müssen wir irgendwas finden.
Müssen wir irgendwas finden. Falls ihr eine Idee habt, schreibt uns mal gerne. Instagram lesen wir am ehesten. Da könnt ihr uns immer gut erreichen. Aber wir brauchen ich möchte irgendwas machen. Patrick und Björn machen ja für dieses weißt du, so ja, dieses Werbung.
Kleinen Übergang.
Aber ich möchte auch irgendwie, ist mir gerade eingefallen, wir brauchen irgendwas brauchen wir da.
Kleines bisschen Swag. Vielleicht kommt die Band und macht einfach so laut, dass man die Kopfhörer ausmachen muss. Aber ja, hey, dann kommen wir aber mal und wir reden nicht um den heißen Brei herum. What the fuck war mit Notre Dame los?
Also, Frage, what the fuck war mit Northern Illinois los? Alter?
Was war? Ich habe mir das Spiel so oft angeschaut. Riesengroßen Upset, Respekt.
Du hast geschrieben Upset des Jahres, auf jeden Fall Upset der Woche, Upset der Saison. Ich würde... Ey, hast du das Video gesehen von dem ehemaligen Spieler von NYU?
Ja, der war unten und seine Tochter war auf FaceTime
genau,
und so.
Ja. Und er steht da, feiert sich richtig, fängt an zu weinen, weil er dieses Upset nicht glauben konnte. Ey, pure Emotionen. Und ganz ehrlich, ich habe das auch gesehen, dachte mir nur so, es war zur Halbzeit, weiß ich, wie stand es zur Halbzeit? Zur Halbzeit war doch auch schon Northern Illinois, glaube ich, vorne. Das war doch auch in diesem Screenshot mit drauf, den ich dir geschickt habe.
Ja.
Wo wir dann gesagt haben, so, was passiert? Und das war ja ein Upset, der wirklich dann bis zum Ende gehalten hat. Endstand war dann 16-14 für Northern Illinois. Notre Dame war ja an 5 gerankt. An 5 gerankt. Northern Illinois, ich glaube, mit größtem Upset in School History.
Ja, das
und pass auf, weil ich habe dir das geschickt, ich muss es gerade raussuchen. Das Zitat von dem Head Coach nach dem Spiel. Das
war geil.
Coach. Warte, ich suche es raus. Gib du mal kurz eine Breakdown-Einschätzung. Ich suche das Zitat, weil das müssen wir, da müssen wir drüber reden.
Ja, also Northern Illinois ist eine kleine Schule in DeKalb, Illinois. Also wirklich im Nirgendwo eine kleine Schule, also wie Utah State eigentlich, aber vielleicht sogar noch mal kleiner. Die gehen rein zu Notre Dame, wurden 1,9 Millionen Dollar bezahlt, um dieses Spiel zu spielen. Also, ey, du kriegst deine fast 2 Millionen, komm rein, krieg eine auf die Fresse und geh wieder raus. So ist es normalerweise immer abgesprochen. Die gehen da rein und man muss dann halt sagen, Coach Hammack, der Head Coach von NIU, hat dann wirklich seinen Spielern gesagt, hört nie auf dran zu glauben. Geht in dieses Spiel rein, glaubt an euch, vertraut es und executet einfach die Plays, die ihr haben könnt.
Ich habe das Zitat gefunden und Thomas Hammock, Head Coach von Northern Illinois, hat gesagt, also in dem Postgame-Interview, und der hat während des Interviews die ganze Zeit geweint,
ja,
weil er so emotional war, dass er sich so gefreut hat darüber. I told them all week, we don't need luck. We just got to be our best. They my kids.
Ja, das ist
geil. Oh, ich habe gerade Gänsehaut, ey. Holy shit, come on. Ey, das ist doch, das ist eine geile Story. Ich liebe Upsets im College Football. Und ey, ich habe es denen so gegönnt. Ne? Ich habe das gesehen. Ich hatte vorher so gar keine Connection mit Northern Illinois. Es ist einfach so irgendeine Uni gewesen, so für mich. Aber nach diesem Spiel, I love it. Ey, das, ich habe so viel Freude einfach, die ich da geteilt habe. Weil ich habe einfach gedacht, ey, was ist das für eine geile Story? Und wenn du so einen Head Coach hast, der dann noch weint, weil er sich so für sein ganzes Team freut, weil er einfach so hyped ist auch, nicht für sich selbst, sondern weil er sich einfach freut, dass die ganzen Spieler das geschafft haben, dieses Upset zu machen, weil er daran dann geglaubt hat. Ey, es gibt einfach nichts Besseres. Ich fand es einfach absolut geil.
Ja, und
keine Worte dafür.
Am Ende des Tages, die brauchten kein Glück, die haben einfach besser executed. Auf einer Seite muss man sagen, NIU, geil gespielt, alles richtig gemacht. 2 Field Goals geblockt, 2 Interceptions geholt und dann auch immer Third Down Stops gemacht. And Notre Dame musste 5-mal punten und haben auch da nicht gut gepuntet. 36,8 Durchschnitt, das darf man nicht haben. Also, du gibst denen schon ein kürzeres Feld. Notre Dame, Defensive, hat gestoppt. 3-mal haben die NIU ein Field Goal gekickt, aus 4 Versuchen. Also einmal hat er einen verpasst auch noch. Aber bei Notre Dame offensiv hat einfach gar nichts geklappt. Also die konnten einfach nichts tun. Riley Leonard schaut ein bisschen lost aus. Die Receivers konnten keine Separation kriegen. Und man muss sich halt einfach fragen, so eine Niederlage zu Hause als Nummer 5 ranked, Bruder, die könnten jedes Spiel gewinnen der Rest der Saison. Und ich würde trotzdem als Committee mich fragen, kann ich die überhaupt in die Playoffs packen?
Mhm.
Weil das ist jetzt schon das dritte Mal, seitdem Coach Freeman, der Head Coach von Notre Dame ist, also seit 2022, wo er verloren hat, obwohl er mehr als 2 Touchdown-Favorite war. Also die sind ja Hochhause-Favoriten.
Mhm.
Die haben gegen Marshall mal verloren. Ich weiß nicht, wer dazwischen war und jetzt NIU. Aber du kannst nicht zu Hause solche Niederlagen kassieren. Weil jetzt auf einmal muss man sich fragen, ist Freeman überhaupt der Mann? Du kriegst als Independent-Schule du kannst dir aussuchen, gegen wen du spielst. Du spielst gegen deinen größeren Rivalen, cool, aber dann spielst du halt gegen die kleineren die ganze Zeit. Du kriegst das TV-Geld von NBC die ganze Zeit. Und jetzt spielst du gegen NIU und verlierst zu Hause schon wieder? Du
bezahlst den 2 Millionen.
Bezahlst den 2 Millionen?
Come on.
Also, wenn ich bei Notre Dame wäre, muss ich mich halt fragen, also
irgendwas läuft auf jeden Fall grob falsch.
Wie kann das sein? Sind die nicht vorbereitet genug? Haben die einfach keinen Bock, gegen solche kleineren zu spielen? Ja. Weil gegen A&M, also du kannst mir nicht sagen, dass die gegen A&M so geil spielen. Texas A&M, Kyle Field, 100.000 plus, spielst du so ein geiles Spiel und dann gehst du nach Hause
Rollercoaster.
Gegen NIU? Yeah.
Und so ein Rollercoaster, wie du schon sagst, kannst du eigentlich nicht erlauben, dass du dann es schaffst, in die Playoffs zu kommen, weil, ey, es sind nur 12 Teams, es sind ja jetzt sind es nur, vorher waren es ja sogar nur 4, aber jetzt sind es 12 Teams, die in die Playoffs kommen, und du hast vollkommen recht, wenn du sowas machst und das eigentlich jedes Jahr bisher geschafft hast, in Anführungszeichen geschafft hast, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, das große Fragezeichen an das Team dranpacken. Aber ich würde sagen, wir kommen zum den Most Hyped Spiel vor der Woche, was alle gucken wollten, was aber auch danach ein geiles Spiel war, muss man sagen, wie es ist. Die Texas Longhorns, Nummer 3 ranked, sind nach Michigan geflogen zu den Nummer 10 ranked Michigan Wolverines. Endstand 31-12 für Texas. Und wir haben eben schon ein bisschen über Quinnipiac geredet. Elite, baby.
Ja, das war ein Heisman-Spiel für ihn. Also der hat so perfekt gespielt, wo man sagen muss, okay, ich glaube, er hat sich jetzt in Woche 2, also ich weiß früh, wenn ich ein Scout wäre von der NFL, schaue ich mir diese Spiele an und denke mir, Big House, 100.000 plus, letztes Jahr National Championship, wahrscheinlich die beste Defense im College Football mit oben dabei, also entweder Michigan oder Georgia, muss man sagen. Und er geht rein und spielt einfach so ein perfektes und geiles Spiel, dominant. Da hat man nie dran gezweifelt, dass Texas nicht gewinnt. Bruder, Texas ist back, baby. Ich habe mich vor der Saison geirrt. Ich musste mich erstmal fragen wegen den Receivers und so. Aber dann hast du Freshmen, die upsteppen, ein paar Transfers, die gut spielen. Ey, Texas ist jetzt momentan laut Woche 2 ein Favorit für die Netty. Also,
ja, würde ich direkt mitgehen.
Ja. Die sind ganz weit oben.
War auf jeden Fall ein heißes Spiel. Dann, was auch noch ein heißes Spiel war, haben wir auch noch extra hier rein für bei den Top-Game-Recaps. Number 14 ranked Tennessee at Number 24 ranked NC State. Und man kann schon ein bisschen darüber reden, dass es eine Klatsche war.
Bruder.
Du musst sagen, es war eine Klatsche. 51-10?
Das Ding war...
Was war los bei NC State?
Es war eng für eine Weile. Also, das war nicht, als ob die jetzt direkt so weit nach vorne gegangen sind und es war out of reach. Ah ja, da konnte NC State nichts tun. Es war 20-3 zur Halbzeit. Dann macht NC State wieder einen Touchdown, 20-10. Und man denkt sich, ja, okay, das Spiel kann gut sein. Oder nee, sorry, war 20-3 zur Halbzeit. NC State hat nicht so gut ausgeschaut. Und dann auf einmal...
Aber 20-3 ist ja noch, wo du sagst, okay, wir hatten eine schlechte Halbzeit, aber wenn wir jetzt uns zusammenreißen, kann es vielleicht noch was werden.
Genau. Und dann gehen sie aus der Halbzeit raus, 27-3, 30-3, 37-3. Und auf einmal wird es zur Klatsche. Und dann, Tennessee hat sogar eine Pick-6 geworfen und kommen direkt danach wieder mit einem Touchdown, 44-10, Turnover on Downs, Touchdowns, 51-10. Also Tennessee hat dann absurd zweite Halbzeit wirklich diese Führung ausgebaut. Und Bruder, diese Defensive, James Pierce ist für mich weiterhin der beste Edge-Rusher im Draft. Die hatten 13.
Du meinst im nächsten Draft? Wir reden jetzt schon über 2027 Class und was haben wir eben auch schon drüber geredet. Ja. Du redest über den Draft 2025 NFL.
Genau. Die nächsten also NFL-Draft. James Pierce ist unglaublich gut und seine Defensive Line mit 13 Tackles für Losses. Da kannst du nichts tun. Also
13 ist schon hart. Selbst wenn du nur 2 oder 3 Yards nimmst, sind das schon 20, 30 Yards, die du da auf uns geklaut hast. Ja. Mit dann Down, was du auch verlierst. Das ist schon. Das ist eine Hausnummer.
Die waren größer, die waren schneller, dominant auf beiden Seiten. Offensive Line auch. 249 total Rush Yards für Tennessee. Nico Imalavea hat 2 Interceptions geworfen, einen Pick 6 davon. Aber es war am Ende egal. Er hätte 4 Interceptions werfen können, die hätte es trotzdem im Spiel gewonnen. Also Tennessee sehr beeindruckend. Also NC State war einer der Favoriten für die ACC. Können sie weiterhin auch gewinnen. Aber Hut ab, Tennessee, ich glaube, hat sich jetzt bewiesen, dass es auch so eine Mannschaft ist, die richtig gefährlich wird in der SEC.
Bin ich komplett bei dir. Reden wir noch über 3 Spiele im Schnelldurchlauf, weil es war Upset Weekend. Wir haben eben schon drüber geredet. Boise State hat es knapp nicht geschafft. NIU hat es geschafft. Da mussten wir natürlich ein bisschen länger drüber reden. Aber du hast einen Upset gecallt letzte Woche, was wirklich passiert ist. Illinois, also Number 19 ranked Kansas, warst du Besuch bei Illinois und Illinois hat tatsächlich 17-23 gewonnen.
Ey, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Bruder, ich habe einen Upset gecallt.
Du hast einen Upset gecallt, aber hast du im NFL-Tippspiel 7-6?
Bruder, ich habe vielleicht...
Okay. Ich musste es jetzt sagen, Alter. Let's go.
Ey, letztes Jahr kannst du dich erinnern, Woche 1, NFL, viele Upsets, viele, keine Ahnung, was passiert ist. Dachte, dieses Jahr wird es auch so. Hab dann einfach gegen ihn, gegen Leute getippt und dann auf einmal ging's. Komplett falsch. Crazy.
Ja, und Kasima genau das andere gemacht, hat einfach
die Favoriten
er hat getippt und er war 14 von 16. Ey, holy shit.
Aber
ey, Props an Kasim, ist wie es ist. Und du musst versuchen, jetzt irgendwie zurückzukommen an diesen 7 Punkten. Aber ey, kommen wir zurück zu Illinois. Du hast letzte Woche gesagt, es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, dass Illinois das Spiel gewinnt. Und es ist tatsächlich so passiert. Also, 23-17 war da. Dann war noch ein Upset. Wir haben eben schon über den Syracuse Quarterback geredet. Und der war auch ein großer Teil davon. Einer der Top-Performer von uns dieser Woche oder der letzten Woche. Nummer 23-ranked Georgia Tech haben wir gesehen in Dublin. Syracuse. Und Syracuse hat 31-28 gewonnen. Also war auch auf jeden Fall ein Upset. Upset ja immer da, vielleicht die Definition kurz für euch. Wenn ein AP-Ranked-Team verliert gegen ein Unranked-Team, redet man eigentlich automatisch immer von einem Upset.
Ja, oder Lower-Ranked.
Zum Beispiel, wenn du
Nummer 3 bist und gegen Nummer 6 verlierst, ist es auch ein Upset, technisch gesehen.
Nur um jetzt aber alle so mitzunehmen, weil wir haben ja auch hier ein paar Leute, die vielleicht noch nicht so im College Football komplett drin sind. Deswegen Upset ist eigentlich immer genau dann das, was wir gerade gesagt haben. Also dann redet man immer davon. Und was ich dann eigentlich auch fast das geilste Upset der Woche fand, nach NIU, Iowa State at number 21 ranked Iowa, weil es war natürlich ein Rivalitätsspiel.
Ja.
Und dann mit einem Walk-off-Field-Goal, ist schon der 17-19, Walk-off-Field-Goal 20-19. Ey, als Kicker musst du dich gut fühlen, oder nicht?
Conrady mit einem über 50-Yard-Field-Goal.
Ja, ich wollte sagen, es war 51, 52
oder so. Ja, das war schon ein längeres Ding. Das war kein Chipshot oder so. Ja. Und wir haben es gesehen, Brock Purdy hat auch ein Video hochgeladen, seine Frau, wo er einfach durchgedreht ist, weil, Bruder, jetzt mal Iowa, Nebraska, diese ganzen Staaten, du hast nur Korn, da ist nichts. Also, wenn du da auch.
Mais und Football.
Coach Rhule hat auch geil nach dem Spiel gesagt, also in einem Interview, dass er gerne jede Woche spielen würde um 9 Uhr in der Früh, weil dann gibt es Kegs, Eggs und Football, Baby. Also ich fand diese Aussage auch geil, weil in diesen Midwest-Staaten, vor allem Iowa, ich war auch schon mal da, Bruder, du kannst für Nebraska 6 Stunden... Auch.
Du hast nichts.
Du schaust dir Mais die ganze Zeit an. Ich weiß nicht, wer freiwillig leben will. Es ist arschkalt im Winter.
Aber du hast deine Ruhe.
Du hast großes Vorteil, Land.
Ich wollte sagen.
Nee, okay. Nicht haten. Bruder, du hast nichts. Du hast wirklich nichts.
Aber ja, wenn du eine Person bist, die ein bisschen was unternehmen will... Schwierig.
Ja, es ist schon anders, aber Iowa State, Breece Hall und Brock Purdy freuen sich nach so einem Sieg.
Hat ja auch den Link gehabt, ne? Nach dem 49ers-Jets-Game, hast du gesehen?
Ja.
Hat noch einen, auch noch Jersey Swap gemacht.
Und Iowa, also wieder Coach Ferentz ist der Head Coach, lange schon der Head Coach von Iowa. Immer sehr defensive-minded. Die haben immer jedes Jahr eine geile Defense und ein Tight End, der dann in der NFL durchdreht. Jedes Jahr. Er hat sich selber im ersten Spiel suspendiert. Also er hat gesagt, er hat eine Recruiting Violation gemacht und hat im ersten Spiel dann nicht gecoacht. Jetzt im zweiten Spiel, im Rivalspiel gegen Iowa State, spielt er den Song Many Men von 50 Cent ab und kommt damit selber raus, alleine.
Also, hat er direkt auf
Many Men wish death upon me.
Ja, kommt er direkt nochmal, let's go.
Und dann verliert er das Spiel. Das kannst du nicht machen, Mann.
Das ist hart. Alright, Leute. Das waren unsere Top Games of the Week. Wir mussten ein bisschen drüber reden. Die Upsets haben wir auch gerade noch besprochen. Ganz kurz. Jetzt kommen wir wie immer, was wir machen, zu unseren Top 3 Spielen.
Warte,
für die kommende Woche.
Ich will dich nicht jetzt gehen lassen mit den Upsets. Was ist mit Wyoming passiert? Gegen Idaho? Ey, das ist auch ein Upset eigentlich. Ja. FCS gegen FBS. 0-2, come on, Wyoming.
Wyoming is down bad.
Wir haben gegen USC gespielt und 48-0 verloren. Also.
Aber das ist noch okay. So, würde Wyoming 48-0 gegen USC verlieren, würde ich sagen, okay, ist ein normaler Samstag, weißt du, was ich meine? Aber gegen Idaho, freaking Idaho. So, come on. Also das ist wirklich, das ist hart. Ich hab's nicht live geguckt, ich habe aber natürlich reingeschaut, Highlights gesehen und so weiter, aber no way. So, Wyoming steht 0-2
Kartoffel auf die Eins.
Die sind down bad. Wyoming ist, wir müssen aufhören, über Wyoming zu reden.
Gegen eine Kartoffelschule eins.
Ja, ich verloren. Kann das nicht.
Alter Schwede.
Alright, so, aber jetzt kommen wir uns zu den Top 3 Spielen für die kommende Woche 3. Wir gehen jetzt schon in die Woche 3 im College Football. Und wir haben mal ein paar für euch rausgesucht. Wir haben ja auch Rivalry Week, kommen wir gleich noch drauf, aber wir haben 3 Spiele, wo wir sagen, das sind eigentlich Must-Watch-Spiele, falls ihr irgendwie zuhört, wir haben schon mal geredet, USTV Now, IPTV und so weiter. Falls ihr da noch die Frage habt, immer noch, wo ihr College Football gucken könnt, weil es ja nicht mal im Free-TV gibt in Deutschland, Schweiz oder Österreich, dann schaut nochmal in eine Folge rein. Ich weiß nicht, welche Folge das war, ich glaube Folge 8 oder so, Folge 9. Schaut mal, wir haben es in den Folgentitel steht drin, wie kann man College Football schauen diese Saison meine ich natürlich. Da könnt ihr da auf jeden Fall nochmal reinhören. Und falls ihr das tut und dann wisst, wo ihr College Football gucken könnt, dann haben wir hier die 3 Top-Spiele für euch, die auf jeden Fall lohnenswert sind, anzuschauen. Number 16 ranked LSU at South Carolina. Wir haben eben schon über South Carolina geredet. Die sind auf jeden Fall am Start, besser als gedacht. LSU aber auch am Kochen. Und das wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Das ist immer auch schon gesagt, College Game Day ist da am Start at South Carolina. Also das kann auf jeden Fall ein gutes Spiel werden.
Ja, und die D-Line von South Carolina gegen LSU. LSU in der ersten Woche gegen USC schon upsettet. Die haben jetzt halt ihre Hände voll gegen SC, weil 10-6 in 2 Spielen und da spielt dieser Freshman Dylan Stewart, über den wir gerade geredet haben. Mhm. Jetzt ist er auf der National Stage, wo jeder ihn anschauen kann. Die sind Zweiter in der Nation mit 6 und die Stimmung. Leute, schaut euch Darud Sandstorm USC an. Diese Hütte wird voll. Diese Leute haben Bock auf Football. Die Atmosphäre wird geisteskrank. Also das wird direkt nochmal viral gehen. Leute, bereitet auf X vor und allem. Dieses Spiel wird unglaublich. Und für mich ist das auch schon mein Upset of the Week Pick, weil ich tippe auf South Carolina.
Oh, ey, Dominik lag letzte Woche richtig. Mal gucken, was passiert.
Go Cocks, baby. Die South Carolina Gamecocks.
Ich wollte gerade sagen, und Dominik mal nicht das andere, sondern immer die
Gamecocks. Ja, die Gamecocks. Ich liebe die Cocks.
Alright. Wir kommen zu unserem zweiten Spiel, was wir unbedingt anschauen müsst, unserer Meinung nach. Denn die neuen Ranked, also die waren ja vorher nicht Ranked, jetzt sind sie Ranked nach ihrem Win gegen Florida State letzte Woche. Boston College, Number 24 Ranked Boston College zu Besuch in Missouri, Number 6 Ranked Missouri, im Memorial Stadium Columbia. Was kann passieren, Dominik? Ich glaube, das ist ein geiles Spiel. Boston College hat bisher überperformt, also mehr performt, als Leute dachten, als sie in die Saison gegangen sind. Missouri aber auch jetzt Number 6 ranked. Also auch, ich glaube, wann war Missouri mal jemals so high gerankt? War das
Es gab mit Drew Locke mal eine Zeit, wo sie hoch gerankt waren.
Aber Nummer 6?
Kann sein, dass Nummer 6 auch das höchste war. Ja, also die waren schon mal hoch gerankt mit Drew Locke.
Also ich wüsste nicht, wann ich schon mal 6 oder höher gesehen habe.
Also Mizzou ist eine geile Schule für Offensive. Aber ja, gegen Boston College, Mizzou's Offensive wird nochmal durchdrehen. Ich glaube auch, dass Boston College ein gutes Spiel machen kann. Castellanos ist auf jeden Fall ein guter, flinker Quarterback, der sich bewegen kann und so weiter. Aber Missouri müsste das Spiel eigentlich zu Hause gewinnen. Also wenn die weiterhin sich so beweisen wollen, dass sie in den Playoffs reingehen, mit dem Team, das sie haben, müssen die dieses Spiel gewinnen. Also
Ich hab grad nochmal geschaut, am höchsten ranked waren sie tatsächlich 2007, waren sie Nummer 4 ranked im AP-Poll. Mhm. Und das letzte Mal, wo sie in der Top 6 oder Top 5 waren, war 2013, waren sie 5 gerankt.
Ja, mit Drew Locke.
War das 13?
Ja, Drew Locke war schon... Bruder, Drew Locke ist Ewigkeit her, war den Broncos auch schon.
Nein, Drew Locke war nicht 2013. Warte.
Nee, aber es war sein Sophomore-Jahr, kann sein?
Warte, nein. Drew Locke war doch noch nicht schon bei... Nein. Warte, ich gucke.
Ja, Drew Locke 2013. Bei den MU Tigers.
War er der Freshman?
Freshman oder Redshirt Freshman könnte vielleicht sein.
Ich wollte gerade sagen, weil er hat ja nicht gespielt, als die 5 Rank waren als Freshman. Das kann ich mir ja nicht vorstellen.
Warte. 2015 war er als True Freshman Starting Quarterback. Ja, das war vor Drew Locke dann. Huh?
Ja, okay, siehst du.
Okay, ja.
Ich wollte gerade sagen, das wäre crazy. 2013 konnte ich mir nicht vorstellen.
Ja, irgendwie sagt es 13, aber okay. Ja, dann kommen wir zum letzten Spiel. Auch wieder ein gutes Offensive Matchup. Ich finde das auch wird sehr interessant. Ich tippe sogar auf das Lower Ranked Team. Und das ist Arizona at Kansas State.
Ja, number 20 ranked Arizona, number 14 ranked Kansas State.
In Manhattan, auch, Kansas.
Ja, in Manhattan, Kansas. Manhattan, Kansas ist auch crazy. Meine Freundin war ja da auf der High School in Kansas.
Mhm.
In Gössel heißt es, glaube ich. Das ist so, da wohnen irgendwie 300 Leute in so einem Dorf. Das ist absurd.
Alright.
Aber das ist auf jeden Fall auch ein Game to watch. Und wie wir eben schon gesagt haben, Rivalry Week. Also es gibt natürlich noch viele andere Spiele, die ihr schauen könntet und vielleicht auch solltet. Weil diese Woche gibt es die Rivalitätswoche, übersetzt auf Deutsch, mit vielen Colleges, die ihr Rivalitäts-College spielen. Wie zum Beispiel Number 9 ranked Oregon gegen Oregon State. Wir haben Number 12 ranked Utah gegen Dominic, deine Schule, Utah State, at Logan, also auch zu Hause bei Utah State. Dann haben wir Number 18 ranked Notre Dame, auch hier gedroppt. Wir reden gleich noch über den AP-Poll einmal kurz. Von 5 auf 18 jetzt Notre Dame gefallen. Aber immer noch über NIU. Da können wir auch nochmal eine Diskussion drauf machen. Aber Number 18 ranked Notre Dame at Purdue. Dann haben wir Washington State at Washington. Und wir haben, und bei dem Spiel wollte ich auch immer schon mal sein, war ich aber leider noch nie, Colorado at Colorado State. Das ist natürlich auch ein geiles Spiel.
Ja, also viele halt In-State-Rivalries. Ja, viele einfach State-Schulen gegen die University of. Da gibt es auch immer so Shit-Talk. Ah ja, du gehst zu State, du trinkst ja nur, du machst nichts, bla bla. Du bist schnäuselig, wenn du bei der normalen Schule bist und so. Es ist schon spannend, ein paar Rivalspiele früh zu haben. Die Emotionen werden hoch sein. Das ist jetzt auch ein bisschen so ein Grund dafür, weil Oregon State ist normalerweise erst am Ende der Saison. Aber wegen den Verpflichtungen von den Conference-Spielen und so, weil die nicht mehr in der gleichen Conference sind, können die das Schedule nicht mehr so machen. Da hast du jetzt halt viele von diesen Matchups, die früher kommen, Washington State at Washington auch.
Mhm.
Aber dann hast du auch ein paar Out-of-Conference, Utah gegen Utah State. Das ist das erste Mal, dass die gegeneinander spielen seit 2015. Das war mein Freshman-Jahr. Und dann Colorado at Colorado State. Colorado State hat, also wenn ich bei Colorado State wäre, wo sie letztes Jahr in diesem richtig geilen Overtime-Spiel verloren haben, hätte ich nur eins gemacht, eine ganze Offseason. Ich hätte dann dieses Spiel eingekreist auf Rot und gesagt, ist mir egal, ob wir jedes Spiel verlieren, dieses müssen wir gewinnen. Und ich glaube, Shadur, Coach Prime, alle Colorado-Spieler werden headhunted, also die werden dann wirklich
100%. Die haben alle ein Target auf ihren Rücken und da wird auf jeden Fall einiges gehen in dem Spiel. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich denke auch, dass es ein knappes Spiel wird, weil beide einfach bis zum letzten Mann kämpfen werden. Am Ende reden wir noch einmal mit euch kurz über die AP-Polls. Die meisten, die gerutscht sind oder auch nach oben gerutscht sind. Missouri ist 3 nach oben gegangen, von 9 auf 6. Wir haben Tennessee, ist jetzt von 14 auf 7 hochgesprungen, also auch ein großer Jump. Dann können wir noch reden über Michigan, natürlich 7 runtergegangen, nach dem Loss zu den Texas Longhorns, von 10 auf 17 runter. Notre Dame mit dem größten Drop natürlich, nach ihrem Upset-Loss gegen Northern Illinois, wo wir schon drüber geredet haben, von 5 auf 18 gefallen. Also das sind so die Top- erwähnenswerten Änderungen und natürlich auch Boston College ist jetzt ranked, Nebraska ist wieder ranked seit 2019 und Northern Illinois hat es geschafft auf Top 25, sind Number 25 ranked school und ich glaube auch, ich habe es gelesen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube sogar, das ist das erste Mal ranked jemals in Program History. Also für Northern Illinois nicht nur das Upset geschafft, sondern noch erstes Mal gerankt jetzt hier im AP-Poll. Da ging auf jeden Fall einiges. Wir werden euch den AP-Poll noch in die Shownotes packen, damit ihr dann auch natürlich nachlesen könnt und gucken könnt, was vor Woche 3 im College Football noch alles so geht, wo die ganzen Ranked Schools spielen, was so die ganzen Matchups sind. Das werden wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen. Das Schedule können wir auch nochmal reinpacken von ESPN. Immer sehenswert, dann könnt ihr nochmal schauen, wo welches College genau spielt und wann. Und ich würde sagen, Dominik, wenn du nichts mehr hast, können wir das Ding zumachen, oder?
Ja, fast. Also.
Oh, du hast noch was?
Ich muss halt erwähnen, dass wir richtig viele SEC-Teams oben haben. Also wir haben 6 von den Top 7.
Ja, stimmt, darüber wollten wir noch reden. Ja, das ist auch absurd.
Das macht schon Bock. Und
SEC-Rules momentan.
Ich muss halt ein bisschen nach vorne schauen, weil jetzt hast du langsam diese fast Preseason. Die ersten 3-4 Wochen sind normalerweise nicht die überkrassesten im Sinne von Matchups, aber wie gut die jetzt alle sind, Bruder, bald kommen ein paar richtig brutale Spiele. Also ich schaue jetzt mal nur eine Woche voraus, also nicht dieses kommende Woche.
Mach schon Teaser, oder was?
Wir haben schon ein paar gute. Wir haben USC gegen Michigan in 2 Wochen und Tennessee gegen Oklahoma. Das sind ein paar geile Spiele. Dann in Woche 5 geht's richtig ab, wo wir auch Arizona gegen Utah wird gut, Oklahoma State, Kansas State. Und dann in Woche 5, 29. September, Leute, um 1.30 Uhr in der Früh werde ich hellwach sein, weil da haben wir sogar das erste überkrasse Spiel, Georgia gegen Alabama.
Ui.
Ui.
Okay, okay. Also,
es ist nur
da, muss BSU am Start sein.
Nur mal, um ein bisschen vorauszublicken auf den restlichen Monat.
Im September kommt noch einiger guter Football auf uns zu, aber erstmal natürlich Woche 3, wie gesagt, AP-Polls packen wir in die Shownotes, ESPN-Schedule packen wir in die Shownotes, damit ihr da direkt den Überblick habt für die kommende Woche. Und wie gesagt, das machen wir immer, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Fragen habt, schreibt uns einfach eine DM auf Instagram, wir sind auf jeden Fall erreicht, beantworten auch gerne irgendwelche Fragen oder gehen auf irgendwas ein, auf irgendwelche Vorschläge, was wir anders machen könnten, immer gerne gesehen. Und was auch gerne gesehen ist, ist ein Ranking vom Podcast. Also falls ihr noch nicht die 5 Sterne gegeben habt, lasst sie da und lasst uns zusammen wieder ein Rank-Podcast sein. Ich glaube, wir sind aus dem Ranking rausgedroppt, weil es ist ja immer so das Aktuelle, wie viel du Zuhörer gewinnst und so weiter und so fort. Heißt, packt uns wieder auf die Ranked School, wir müssen zusammenstehen, BSU is one. Also Leute, packt noch ein paar Rankings drauf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr es gemacht habt, Dominik hat es ja schon gesagt, vielen, vielen Dank. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche, genießt den College Football am Samstag, die NFL am Sonntag. Also ab jetzt ist wieder Football Time. Football ist einfach momentan auf dem All-Time High. Und ich würde sagen, Dominik, wir genießen auch die Woche und verabschieden euch mit den allerletzten Worten.
Class is dismissed.